Ja, dann wollen wir das Wort Gottes wieder aufschlagen in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3, und wir lesen heute ja nochmal das Sendschreiben von Jesus an die Gemeinde zu Philadelphia, weil wir letztes Mal mittendrin aufgehört haben und wir wollen noch heute da weitergehen. Also Offenbarung Kapitel 3, und ich lese von Vers 7 bis Vers 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer bewindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir wollen noch zusammen stille werden und den Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir recht über sein Wort nachdenken und auch darauf antworten. Du, Herr, thronst im Himmel und alles ist dir unterworfen. Und du kennst alle Dinge und weißt alle Dinge, du sagst kein Geschöpf, denn jedes Geschöpf ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Herr, wir danken dir, dass wir durch das Blut Jesu dir nahen dürfen. Wir danken dir, dass du es gemacht hast, dass du dieses Wunder vollbracht hast, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Wir danken dir für den Hunger, den du schenkst nach deinem Wort. Und wir kommen zu dir und bitten dich, dass du ihn aufwächst und vermehrst und stärkst. Wir bitten dich auch um empfängliche Herzen. Du siehst, wie schnell wir hören und doch nicht hören. Und so bitten wir dich, dass du uns Ohren gräbst, dass wir vor dir stehen, um das Wort aus deinem Mund zu empfangen. Und wir bitten dich um das Licht deines Heiligen Geistes, dass es uns erleuchtet, unser Herzen dem zuneigt, was du gegeben hast, und sein Verlangen schenkt, alles zu tun, was du sagst. So rede du nun und gib uns, dass wir hören, dass wir dir glauben. Herr, wirke in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Mache uns zu dem, wozu du uns bestimmt hast. Vollende in uns, was dein Ziel mit uns ist. Wir legen uns selbst in deine Hände. Wir danken dir für die, die zuhören. Wir danken dir auch für die, die einsam sind und doch nach deinem Wort Hunger haben. Segne sie, stärke auch sie und richte sie aus um Christi Jesu willen. Ja, um eines bitten wir, dass du die Frucht der Leiden Christi groß machst in unserer Mitte zur Heiligung deines Volkes, aber auch darin, dass Sünder zu dir kehren, sich zu dir kehren und dir die Ehre geben, weil du Großes getan hast. Du hast deinen Sohn gegeben. Du hast ihn getötet. Du hast in ihm eine Gerechtigkeit geschaffen, die so vollkommen ist, dass wir als Sünder vor dir stehen können. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen. Es sind 7 Gemeinden und 7 Gemeinden bekommen einen Brief von dem Herrn Jesus. Und doch sieht man an der Art und Weise, wie die Gemeinden adressiert werden, was der Herr Jesus den Gemeinden sagt, dass Jesus ganz klar seine ganze Gemeinde vor Augen hatte. Das heißt, diese 7 Gemeinden, also seine ganze Gemeinde, heißt alle Gemeinden aus allen Zeiten, aus allen Jahrhunderten, dass er alle Gemeinden vor Augen hatte und dass er ihnen einen Brief geben wollte, dass er ihnen etwas geben wollte, was wichtig und entscheidend ist für ihr Leben. Die Offenbarung ist ein Buch, ist wohl eines der letzten Bücher. Manche meinen, dass das Evangelium von Johannes noch später geschrieben wurde. Aber es ist eines der letzten Bücher, die uns mitteilen, was geschehen wird und die gleichzeitig uns immer wieder warnen, das Wort, nicht nur warnen, sondern auch ermahnen, das Wort recht aufzunehmen, es zu hören, darauf zu achten. Und wir haben hier in diesem Text, haben wir in besonderer Weise oder in diesen 7 Sendschreiben, haben wir immer wieder das Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich habe das früher öfter gelesen und das einfach nur, und leider ist unser Kopf so, was heißt leider, das ist eine große Gefahr in unserem Kopf, dass wir das, was wir kennen, einfach als gewohnt überhören. Das heißt, das kenne ich schon, ich hake es ab als etwas Bekanntes. Aber es kam mal der Punkt, wo ich parallel zu diesem Text in Offenbarung die Evangelien gelesen hatte und mir auffiel, wie oft Jesus das schon zu seiner Zeit auf der Erde sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder wie oft er sagt, habt Acht darauf, wie ihr hört. Es ist also nicht etwas Selbstverständliches, dass ich richtig höre. Und allein dieses Wort, wie ihr hört, zeigt ja, dass ich komplett falsch hören kann. Ich kann für andere hören. Ich kann zur Selbstrechtfertigung hören. Ich kann hören, um Fehler zu finden. Ich kann hören, um Argumente dagegen aufzubauen. Es gibt so viele Haltungen im Hören, die im Grunde genommen entscheiden, was mit dem Gehörten passiert. Leo hat es kurz erwähnt in der Einleitung. Der Hebräerbriefschreiber sagt, das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Sie hörten, aber da sie Gott nicht glaubten, und das ist das Wesentliche darin, hat es keine Frucht gebracht in ihnen. Es brachte in ihnen nicht den Segen hervor, zu dem er bestimmt war. Und seht, da ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich Glaube bedeutet ja nicht einfach so, ich glaube, das ist wahr, abgehakt. Ja, das stimmt, abgehakt. Ja, so ein Glaubensbekenntnis lese ich mir manchmal durch und dann überfliege ich das so und sage, ja, theologisch alles richtig korrekt, glaube ich auch. Sondern der Glaube der Bibel ist etwas, worauf ich meine Entscheidungen baue. Es ist die Grundlage meiner Entscheidungen. Es ist das, was ich als absolut wahr ansehe und darum auch die Entscheidungen im Alltag auf dieser Basis treffe, weil es wahr ist. Und schaut, das ist so entscheidend, wenn wir in diesen Brief hineingehen, besonders in diesem Brief, dass wir das anerkennen, was der Herr gesagt hat, dass wir sehen, aha, so sieht der Herr die Dinge, so beurteilt er sie, das gibt uns als Fundament und wenn das wahr ist, dann muss ich diese und diese und diese Entscheidungen ändern oder treffen oder neu treffen. Dann muss mein Leben eine andere Grundlage haben, auf der ich meine Zeit einteile. Meine Kraft gebrauche, meinen Verstand fülle. Und die Liste könnten wir noch weiter so fortsetzen. Nun, diese Woche fiel mir auf, dass wie der Herr Jesus sich vorstellt, nämlich als der Heilige. Und zwar deswegen, weil ich parallel im Jesaja las und auf einmal merkte, wie oft dort dieser Name Gottes erwähnt wird, der Heilige. Interessanterweise benutzt Jesaja dieses Wort der Heilige in zweifacher Hinsicht. Er zeigt seine absolute souveräne Herrschaft auf der einen Seite, aber gleichzeitig offenbarte er sich als der Heilige, als der Gott Israels, der Gott seines Volkes, der kommt, um sein Volk zu erretten. Also, dass er, der Rettergott, sich als Heiliger bezeichnet und damit sagt, dass er für seinen Namen eifern wird und für seine Ehre eifern wird und dass er am Volk Gottes so handeln wird, dass das Volk das Werk seiner Hände in seiner Mitte sieht und seinen Namen heiligt. Das heißt, er sieht, das Volk Gottes wird überwältigt sein von dem Handeln Gottes und den Namen Gottes heiligen. Das heißt, das wird die Reaktion, die Antwort in ihrem Herzen sein, dass sie sagen, der Herr ist heilig. Aber dieses, der Herr ist heilig, wird nicht einfach sein, dass sie sagen, dass sie das als Aussage machen, das heißt, dass sie die Worte benutzen, sondern das Interessante ist, sie sagen dann, ich gehöre dem Herrn. Der Nächste sagt es nicht mit den gleichen Worten, er sagt nicht, ich gehöre dem Herrn. Wir sind ja alle unterschiedlich, wie wir gewisse Dinge ausdrücken, sondern der Nächste sagt, heilig dem Herrn. Und der andere sagt, mein Leben gehört dem Herrn. Aber wir merken, dass die Haltung ist die gleiche. Es ist die Haltung der Hingabe an Gott. Eine Haltung des Bewusstseins, mein Leben gehört nicht mir, sondern es gehört einem anderen. Und es ist die Freude zu sagen, ich will gar nicht mein Eigentum sein. Welch ein Vorrecht, diesem Gott zu gehören, sein Eigentum zu sein und ihn meinen Gott nennen zu dürfen. Das ist das Besondere hieran. Also der Heilige stellt sich hier vor. Wir wollen es nicht so alles wiederholen. Ich möchte nur mal vielleicht als Wiederholung, dass wir sozusagen in den Text hineinkommen, das ein bisschen umschreiben. Ich will euch mal den Christen von Philadelphia umschreiben. Das heißt, der Christ in Philadelphia war ja ein Christ, der kein Tadel vom Herrn bekam. Also jemand, es war eine Gemeinde, die vom Herrn nur ermutigt wurde, Lob bekam. 5 andere Gemeinden werden getadelt und manche sogar ziemlich scharf getadelt. Diese Gemeinde wird nur gelobt. Was hatte die Gemeinde? Was war das Besondere in der Gemeinde? Nun, wenn diese Leute hier in Philadelphia das Wort Gottes hörten, dann hörten sie für sich, nicht für andere. Meistens sahen sie im Hören und im Lesen des Wortes Gottes ihr ganzes Versagen, die Unzulänglichkeit und die Herrlichkeit und Liebe Gottes dagegen, angesichts dieser Güte und Treue und Barmherzigkeit. Das gab ihnen ein zerbrochenes Herz, ein Leidtragen über die Sünde, aber nicht ein Leidtragen, das von Gott weglief, sondern ein Leidtragen, das zum Herrn floh. Das heißt, sie trugen Leid über ihre Schuld. Sie brachten ein Bekenntnis mit sich, das in Übereinstimmung war mit dem gehörten Wort. Sie taten Buße, sie baten um Vergebung, sie taten Buße. Ihr habt richtig gehört. Sie sahen ihre Schuld, sie taten Buße, sie baten um Vergebung. Sie gaben sich selbst Gott. Woher habe ich das? Sie haben das Wort bewahrt. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Anders kann ich Gott nicht gefallen. Und so kamen sie zu Gott im Bewusstsein ihrer Abhängigkeit von Gott. Bei den Herausforderungen ihres Lebens, ihres Alltags, ihres eigenen Zeugnisses standen sie auf am Morgen und sagten, ich habe keine Kraft. Ich muss Dinge tun, die ich nicht kann. Und die Herausforderung dieses Tages übersteigt meine Kräfte. Und wir als Gemeinde, wir sind viel zu schwach für unser Zeugnis hier an diesem Ort. Die Feinde sind zu groß, zu stark. Wir können das Zeugnis des Herrn nicht aufrichten. Der Herr aber kam. O Herr, hilf uns, wir brauchen dich. Sei du heute unsere Kraft und unser Arm, wir hoffen auf dich. Ihr könnt darin zwei Verheißungen sehen oder zwei, die mir gerade vor Augen sind. Wir haben sie vor kurzem in der Bergpredigt gehabt. Glückselig sind die Bettler im Geist. Der Bettler ist der, der nichts hat, der in sich selbst schwach ist. Wir sehen, das war diese Gemeinde. Der Herr Jesus gibt ihnen das Zeugnis. Aber sie blieben bei ihrer Schwachheit nicht stehen. Sie sagten nicht, naja, wir können nicht. Wie viele das machen oder wie man das gerne macht, und wir kennen das von uns, ja, dass ich sage, ja, ich bin zu schwach dazu und nehmen damit uns das Recht heraus, nachlässig zu sein. Nein, das tut der Glaubende nicht. Der Glaubende sagt, aber du, Herr, bist meine Kraft. Du vermagst alle Dinge. Und wenn ich auch schwach bin und nicht kann, du kannst. Du, Gott, bist meine Zuflucht, meine Hoffnung. Oder ein anderer Text, der hier sehr präsent ist, ist der Vers, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe nichts aus sich selbst tun kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Und seht, das waren die Merkmale, die diese Gemeinde hatte. Also sehr gewöhnliche Merkmale. Sehr alltägliche Merkmale für ein Christenleben. Und doch, wir wundern uns oft und werden uns vielleicht das nächste Mal noch mehr wundern, wie weit man sich auch als Gotteskind von dieser Haltung entfernen kann. Und der Herr segnet das Zeugnis. Und der Herr ist freudig bereit, sie zu segnen und sie zu stärken. Und deswegen kommt die ganze Ermutigung. Sie sagen, ich habe eine kleine Kraft, aber sie haben den Namen des Herrn nicht verleugnet. Warum? Weil sie festhielten an der Kraft Gottes. Und der Herr sagt, ich gebe dir die aus der Synagoge des Satans. Die Feinde werden kommen und bekennen, dass Gott bei dir ist, dass ich dich geliebt habe. Und das ist schon etwas Besonderes, vor allem der Kontrast ist besonders, denn es war ja nicht irgendwelche Feinde, die bekannten, dass Gott sie geliebt haben, sondern es waren die aus der Synagoge Satans, das heißt, die Juden waren, die sagten, wir sind das Volk Gottes, diese kommen auf einmal zur Gemeinde des Herrn, da wo die Heiden und die Juden sind und Gott preisen und fallen nieder und sagen, oh, Gott hat dich geliebt, Gott hat dich geliebt. Und dazu will ich gehören. Und das bekenne ich, hier ist der Herr. Wir sind das letzte Mal dann stehen geblieben bei dieser Aussage, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und wir wollen diesen zweiten Teil ab hier nochmal, Sie wollen sozusagen dieses Wort vom Ausharren, das wir das letzte Mal angeschaut haben, also begonnen haben anzuschauen, nochmal anschauen, ein bisschen weiter ausdehnen, sehen also, dass er uns auffordert, auszuharren, das ist eigentlich hier, was es bedeutet, auszuharren, dann, was sie tun sollten, nämlich zu sehen und dann die als letztes zu überwinden. Also jetzt zuallererst wieder auf das Ausharren. Wir haben gesehen, dass Ausharren ein ganz wichtiges Thema ist in der Bibel. Ausharren ist nicht einfach irgendetwas. Wir haben in Jakobus 1 gesehen, dass Ausharren ein besonderes Werk im Gläubigen hat. Es ist eine Antwort des Glaubens. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr zuallererst wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also der Glaube führt zum Ausharren. Wenn also jemand nicht ausharrt, dann ist irgendetwas am Glauben faul. Glaube an Gott bewirkt Ausharren, sagt er. Ausharren, das Wort kann man übersetzen mit darunter bleiben. Ich bleibe darunter. Ich halte aus. Ich weiche nicht aus der Schule. Ich fliehe nicht. Wir hatten heute das Beispiel Saul, der wich aus, indem er selbst opferte, obwohl es ganz klar war, dass er nie opfern durfte, er war kein Priester. Aber weil die Not groß war und er in Bedrängnis war, dachte er, ich muss mir helfen, sonst laufen meine Soldaten weg. Ich muss mir selber helfen. Das ist genau das Hauptproblem gegen das Ausharren. Das andere, was gegen das was uns so schwer macht, auszuharren, ist das Verlangen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Also Ausharren hat aber ein wichtiges Ziel. Es ist ein Gottesziel dahinter. Und das haben wir auch gesehen, denn Jakobus sagt uns, Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und es euch an nichts mangelt. Sehen wir, was Gott will? Gott hat also eine Absicht. Er möchte, dass jedes Gotteskind vollkommen wird, vollendet wird, dass ihm nichts mangelt. Er möchte, dass jedes Gotteskind so verändert wird, dass es irgendwann in vollkommener Weise die Charakterzüge seines Sohnes trägt. Dass man das Gotteskind anschaut und die Langmut, die Geduld, die Sanftmut, ja das Ausharren Jesu Christi in dem Kind Gottes sieht. Wenn also Gott ein Menschenkind als sein Kind annimmt, dann sagt er nicht einfach, okay, ich habe dich angenommen und du kommst in den Himmel. Irgendwann mal kommst du in den Himmel, wenn ich komme. Es reicht. Fehlt alles, fehlt nichts mehr. Nein, so ist Gott nicht. Gott würde uns ja, wie soll ich sagen, die Güte Gottes zeigt sich darin, dass er viel größere Ziele mit uns hat. Ein viel herrlicheres Ziel. Wir sind Kinder Adams. Adam wurde geschaffen zum Bilde Gottes. Eva wurde geschaffen zum Bilde Gottes. Das heißt, Adam und Eva entsprachen den Charakterzügen Gottes, als sie geschaffen wurden. Durch den Sündenfall ist das zerstört worden. Und jeder Mensch und jede Generation zerstört die Gottesebenbildlichkeit mehr und mehr, sodass wir mehr und mehr die Charakterzüge des Teufels tragen als die Charakterzüge Gottes. Das ist die zerstörerische Kraft der Sünde. Und in jedem Einzelnen hat sie so viel Macht, dass sie selbst das, was ich geerbt habe, was zwar schon zerstört ist, weiter zerstöre. Es ist ungefähr so, wie wenn ich das Bild nehme vom David, von Michelangelo, und die erste Generation würde den Meißel und den Hammer nehmen und würde dran rumkloppen. Und die nächste Generation würde es auch noch verbessern wollen. Und so verbessert es jede Generation mit ihrem Meißel und ihrem Hammer. Und was ist am Ende davon? Was würde am Ende davon bleiben? Man würde den David gar nicht mehr kennen. Das ist leider, was Sünde in uns tut. Sünde zerstört diese Gottesebenbildlichkeit. Wenn also Gott durch seine Gnade in unser Leben kommt, wenn er einen Menschen errettet, wenn er ihn zu seinem Eigentum macht, dann ist es ein Entschluss Gottes, diesen Menschen in seine Herrlichkeit zu führen, aber nicht einfach so in seine Herrlichkeit zu führen, sondern ihn zu verändern, ihn seinen Charakter zu prägen, ja, ihn so zu verändern, dass er schon hier auf der Erde mehr und mehr Gottes Charakterzüge trägt. Also, wir sind berufen, sein Bild zu tragen in diesem Leben. Manchmal denken wir, wenn wir von Jesus zeugen, zuallererst davon, wem ich was sage. Also, was habe ich dem gesagt, was habe ich dem gesagt, was habe ich dem gesagt, was habe ich dem gesagt? Und ich denke an Informationen über das Evangelium. Und es ist nicht falsch, darüber nachzudenken, wie wir das Evangelium verkündigen. Aber es ist absolut falsch, wenn es nicht eine Priorität in unserem Leben gibt, die dem vorausgeht. Nämlich den Charakterzug deines Meisters zu tragen. Die Charakterzüge deines Meisters zu tragen. Ich kann so beschäftigt sein zu evangelisieren, ich kann sogar regelmäßig auf die Straße gehen und öffentlich predigen und nicht mehr das oberste und herrlichste Anliegen haben, dass alle meine Mitmenschen, meine Frau und meine Kinder und meine Nachbarn und meine Arbeitskollegen an mir sehen, dass ich Jesus liebe. Dass ich seine Geduld trage, seine Sanftmut, seine Versöhnlichkeit. Dem Herrn ist das wichtiger, als dass du rausgehst und irgendwas redest. Und dafür bringt er sein Volk in Bedrängnis, in Anfechtungen. Und Jakobus sagt, wir dürfen uns sogar freuen darüber, dass wir das Gottes tut. Also, um es mal ganz bildlich zu nehmen oder ganz praktisch werden zu lassen, warum bringt Gott also Anfechtungen im Leben eines Gläubigen? Um ihn vollkommen und vollendet werden zu lassen, damit er vollkommen und vollendet ist und es ihm an nichts mangelt. Warum fällt es also so schwer, die Frau zu lieben, die Gott mir an die Seite gestellt hat, den Mann zu lieben, den Gott mir an die Seite gestellt hat, den Arbeitskollegen zu ertragen, den Klassenkamerad, der nörgelt und gemein ist, zu ertragen? Weil dies Gottes Mittel sind, um die mangelnde Sanftmut aufzudecken, die mangelnde Liebe, um meine Bedürftigkeit ans Licht zu bringen, um mir ein größeres Verlangen zu geben, so langmütig zu sein wie der Herr Jesus, so geduldig wie der Herr Jesus, so vergebungsbereit wie der Herr Jesus, so selbstverleugnend wie der Herr Jesus, so aufopfernd wie der Herr Jesus. Schlag mit mir auf Philipper 2, Philipper Kapitel 2. Schaut ab Vers 1, ich lese mal ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Also ich könnte sagen, ja, bei denen, die ich mag, bei meinen Freunden. Paulus geht weiter und sagt, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Wenn du das ernst nimmst, was hier steht, nämlich wenn du das Wort bewahrst, wenn du darauf Acht hast, dann wirst du merken, dass allein diese Herausforderung sehr viel Selbstverleugnung mit sich bringt. Schaut, was jetzt steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Das größte Hindernis, um Gottes Charakterzüge zu tragen, ist meine Selbstsucht und mein nichtiger Ehrgeiz. Manches tue ich aus Ehrgeiz, aber vor allem, wie oft verteidige ich meinen Ehrgeiz? Das heißt, wenn meine vermeintliche Ehre gekränkt wurde, dann reagiere ich ganz empfindlich. Wenn man mich meines Rechts beraubt, wenn man mich demütigt, wenn das, was der andere sagt, mich demütigt. Und seht, wie Paulus das formuliert. Er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Nichts heißt keine Reaktion, nichts heißt keine Tat, nichts heißt, nichts, was du tust, soll Selbstsucht und Ehrgeiz zum Motiv haben. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und da gibt es 1000 Situationen im Leben, die genau dieses eine Ziel haben, mich zu lehren, mein Fleisch zu töten, wie wir es heute Morgen hatten, und das zu fördern, was Gott will. Und jetzt seht Vers 5, denn so sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Warum brauche ich also ausharren? Nämlich damit ich so gesinnt werde, wie Christus Jesus auch war. Und jetzt wird Jesus beschrieben, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raubgott festhielt, Gott gleich zu sein. Also er gab alles auf, wird hier einfach gesagt. Du sollst so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Was hat Jakobus gesagt? Was ist Gottes Ziel mit dir als Gläubigen? Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit du vollkommen und vollendet bist und es dir an nichts fehlt. An nichts. Das heißt, dass du keine der Charakterzüge Christi, dass man keine der Charakterzüge Christi bei dir nicht findet. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also er nahm die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wie weit ging Jesus sein Ausharren? Wie lange blieb er darunter? Bis zum Tod am Kreuz. Als Jesus anfing mit seinem Dienst, führte ihn der Satan in die Wüste. 40 Tage aß er nichts. Die erste Versuchung war, mach aus diesen Steinen Brot. Hilf dir selbst. Warte nicht auf Gott. Hilf dir selbst. Und seht, wir haben 1000 Möglichkeiten, uns selbst zu helfen. Ein scharfes Wort. Und ich habe mir selbst geholfen, der andere schweigt. Ein hartes Wort. Einfach weggehen, weglaufen. Oder ich nehme eine Entschuldigung. Ich sage, der ist so und so. Also habe ich ein Urteil, dass ich das nicht annehmen muss. Es gibt so viele Dinge, mir selbst zu helfen. Und Jesus weigerte sich, selbst zu helfen. Warum? Weil er genau das zitiert, was in 5. Mose steht. Nämlich, Gott lässt mich hungern. Das sagt er zum Volk Israel. Gott lässt dich hungern und er speist dich mit Manna, damit du erkennen würdest, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Das ist, was Jesus sagt. Und er wusste also, Gott ist es, der mich, die Wüste steht für Nöte, für Schwierigkeiten. Gott ist es, der mich in Nöten und in Schwierigkeiten bringt. Und Gott will damit etwas erreichen. Und ich will, was Gott möchte. Seht ihr, darum ist Ausharren so wichtig. Und als Jesus dann den Jüngern, als Petrus sagt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Da tadelt Jesus ihn nicht, aber er sagt ihm, was er für einen Lohn haben wird, für das, was er verlassen hat. Und wisst ihr, was er dann sagt? Das Menschensohn geht nach Jerusalem, um dort zu sterben. Wir in unserer Situation können oft nicht ausweichen, weil wir keine Macht haben. Manchmal sind wir in Bedrängnis und wir können die Situation gar nicht ändern. Und Gott sei Dank können wir sie nicht ändern, weil wir würden aus der Schule längst abhauen, wenn wir es könnten. Denn da, wo wir es können, hauen wir leider zu oft ab. Schaut, Jesus ging ans Kreuz. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und als der Verbrecher als der Soldat seine Peitsche nahm, seine römische Geißel und ausholte, um sie auf den Rücken Jesu niederfahren zu lassen, dann hätte er in dem Moment sterben können, wenn der Herr es gewollt hätte. Und als er seinen Speichel im Mund sammelte, um ihn anzuspucken, hätte er in dem Moment auch umfallen können. Und der Atem könnte versagen, sodass er gar nicht spucken konnte. Jesus hätte zu jeder Zeit, in jedem Augenblick, die Schwierigkeiten beenden können. Aber er tat es nicht, sondern er blieb darunter. Er harrte aus bis zum Ende. Bis zum Ende. Um alles zu erfüllen, was Gott getan hat, was Gott wollte, was notwendig war zu unserer Erlösung. Zu unserer Erlösung. Und liebes Gotteskind, weil Jesus ausharrte, weil er bis zum Ende ausharrte, weil er nicht auswich, weil er nicht um ein geringes reduzieren wollte, was Gott bestimmt hatte zu unserer Erlösung. Es war alles notwendig. Jede Schuld musste er tragen, jede Übertretung auf sich nehmen. Darum werden wir vor Gott stehen. Darum werden wir erlöst. Das ist die Grundlage unseres Heils. Aber schaut, durch das Ausharren hat uns Jesus dieses Heil erkauft. Und nun sitzt er zur Rechten Gottes und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gesetzt werden, weil er ausgeharrt hat. Aber dieses Ausharren heiligt dein Ausharren. Darum musst du durch Ausharren in Gottes Herrlichkeit eingehen. Darum musst du leiden. Darum musst du Schwierigkeiten haben. Denn wie kann Gott die Charakterzüge seines Sohnes in dir hineinbringen als durch das Kreuz? Oh, du trägst nie Gottes Kreuz. Du brauchst nicht die Last tragen, die er trug. Du sühnst keine Schuld damit, im Gegenteil. Deine Schuld ist gesühnt durch ihn. Aber er gebraucht genau diesen Weg, den er gegangen ist, die Nachfolge, um seine Charakterzüge in dir hervorzubringen. Darum ermahnt dich der Heilige Geist, darum ermahnt uns das Wort Gottes. Darum war es so entscheidend, dass diese Philadelphia-Gemeinde, ja, die verfolgt wurden, bei denen Leute umgebracht wurden. Der eine verlor den Vater, der andere die Mutter. Der nächste vielleicht die Kinder. Wie viel Leid brachte das mit sich in ihrem Leben? Und sie sagten, der Herr hat es bestimmt. Es ist unsere Ehre, dem Herrn nachzufolgen. Wir dürfen ausharren. Wir dürfen sein Kreuz tragen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Lest die Apostelgeschichte. Sie freuten sich, dass sie um des Namens Jesu willen leiden durften. Sie sahen jede Not, die Gott in ihr Leben brachte, als ein Vorrecht an, um darin verändert zu werden, das Bild ihres Meisters und Gott zu preisen in dem Ausharren. Jakobus sagt, Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Und er sagt, da ihr wisst, weißt du das, liebes Gotteskind? Vielleicht nur noch ganz kurz. In den christlichen Kreisen sind die Lehren am verbreitetsten, die dich erheben, wer du bist und du sollst an dich denken und wie groß du bist und was für ein Kind du bist und dass du ein Kind des Königs bist und was du solche Berufung hast und dass du deswegen sagen musst, jetzt reicht's, das lasse ich mit mir nicht machen, nein, das lasse ich nicht zu und so weiter. Merkt ihr, was für eine teuflische Lehre das ist? Ausharren ist, was Gott dir gebietet. Warum sagt Gott keinem Sklaven, hey, dein Herr überschreitet die Grenze, jetzt zeig ihm mal seine Grenze. Warum sagt er das nicht den Kindern? Warum sagt er das nicht der Ehefrau? Warum nicht? Weil das Ausharren Gottes Werk ist. Oh, Gott wird jeden zur Rechenschaft ziehen, dem er Verantwortung gegeben hat. Und jeder, der sich wehren und einem Vorgesetzten sich widersetzen muss, der wird es nie tun, weil er sagt, jetzt reicht's, mir reicht's. Das lasse ich mit mir nicht machen, sondern nur dann wird er es tun, wenn es Ausdruck seiner Unterwürfigkeit gegen Gott ist. Herr, ich nehme es von dir an. Ich will dir dienen. Und wenn er mir etwas gebietet, was gegen deinen Willen ist, dann tue ich es um deines Namens willen. Also wieder in der Haltung der Unterordnung unter die höhere Autorität, nämlich Gottes Autorität. Schaut, und deswegen steht es hier im Text, weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast. Man könnte es auch sagen, weil das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast. Darum habe ich euch so das Ausharren Jesu gezeigt, weil es sein Ausharren ist. Aber wir könnten auch sagen, auf mich, weil es bedeutet, der ausharrt, der wartet auf Gottes Lösung. Und Gottes Lösung ist immer eine Lösung ohne Sünde, ohne Selbstsucht, ohne Hass, ohne Unversöhnlichkeit, ohne, dass ich nachtrage, bitter werde. Ohne dass ich zur Zerstreuung greife, abhaue, auf die Insel fliehe, ne? Kann ich auch in der Fantasie und so weiter. Den zweiten Teil haben wir das letzte Mal gesehen. Wir haben gesehen, der Herr sagt, er wird für uns sorgen. Der Herr sagt, er wird für euch sorgen, selbst da, wo die Stunde der Versuchung ist. Und es scheint so, dass vieles von dem spricht, dass die Versuchung, die über die Erde kommt, zum Höchstmaß ausreift. Er sagt, selbst da werde ich dich bewahren vor der Stunde, nicht vor der Stunde, wie es heißt, sondern in der Stunde der Versuchung. Wir haben das letzte Mal gesehen, Johannes 17, können wir aufschlagen, im Gebet des Herrn. Jesus betet nicht dafür, dass wir vor der Versuchung bewahrt werden, dass wir aus der Welt errettet werden, sondern er betet dafür, dass wir in der Welt bewahrt werden vor dem Bösen. Seht, Jesus hat durch sein Ausharren erkauft, dass alle Schwierigkeiten, alle Nöte, alle Umstände, die Gott in unser Leben bringt, die wir so gerne als Rechtfertigung für Sünde nehmen, er hat durch sein Blut, durch seinen Tod erkauft, dass die schlimmsten Umstände, die Gott uns führt, nichts anderes in uns bewirken können, als die Herrlichkeit der Erlösung umso größer zu machen. Und hier ist die Verheißung. Er wird bewahren. Du bewahre das Wort vom Ausharren. Bleib drunter, wenn Gott dich schlägt. Bleib drunter, wenn er dir Nöte bringt. Bleib drunter. Weich nicht aus. Flehe zu Gott, dass diese Situation dafür da ist, dich in sein Bild zu verändern. Flehe zu Gott, dass die Situation wirklich das hervorbringt, was notwendig ist, dich in Gottes Bild umzugestalten. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt. Ein Vater hatte einen Sohn, der so mit 2 Jahren so widerspenstig war. Und es war wohl extrem. Und so sagt, und dann ging er zu Gott und sagte, oh Herr, du hast mir so einen Sohn gegeben. Offensichtlich wusstest du, dass ich so einen brauche. Gib mir nun, dass ich lerne, was ich lernen muss. Elihu sagt zum Hiob, wenn Gott die ganze Welt verändern kann, kann er dir nicht Loblieder geben? In der Nacht, gemeint ist, in harten Zeiten, in Ungerechtigkeiten? Hat Jesus nicht am Kreuz Gott gepriesen? Ja, er hat Gott gepriesen. Genau das ist, wozu er uns beruft. Das Wort vom Ausharren. Lass uns das festhalten. Lass uns nicht diese Lösungen der Welt aufnehmen, dir selbst zu helfen. Ein Ende zu setzen, zur Sünde zu greifen. Nein, lasst uns unserem Meister folgen. Und darum ist es so wichtig, das Wort von seinem Ausharren zu bewahren. Er hat ausgeharrt, er hat überwunden, er hat den Sieg davongetragen. Bewahre das vor Augen, sieh den Tod Christi, sieh es an als das vollkommene Werk deiner Erlösung. Und schau, das ist deine Berufung. Es ist dein Vorrecht, ihm nachzufolgen in dieser Berufung. Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Herr Jesus sagt, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Nun, wenn der Herr sagt, dass er bald kommt, dann lehrt er uns, dass wir in jeder Situation und vor allem in unserem Leben hier eine Haltung brauchen, die den Herrn erwartet. Wenn ihr die letzten Reden des Herrn Jesus lest, kurz vor der Beschreibung seines Leiden und Sterbens, dann merken wir, dass es für Jesus so wichtig war, seine Jünger darin zu schärfen, ihren Sinn dafür zu schärfen, ihn zu erwarten. Der Herr kommt. Er kommt. Und er sagt hier, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Was er damit deutlich macht, ist, dass es Gefahren gibt, dass es Situationen gibt, die uns in die Versuchung bringen, das, was wir empfangen haben, zu verlassen. Halte fest, sagt er, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Schaut, in 2. Thessalonicher 3, da ist Paulus kurz vorm Sterben und er weiß, dass er hingerichtet wird oder er vermutet, dass er hingerichtet wird. Und da sagt er uns etwas von seiner Haltung. Und zwar 2. Timotheus das ist Kapitel 4, Vers 8, aber in 2 möchte ich das noch einmal zum Ausharren lesen, 2. Timotheus 2, Vers 12. Lesen wir Vers 11 dazu. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Und schaut jetzt, wenn wir standhaft ausharren, nicht nur ausharren, sondern standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber wie wichtig war es, Paulus den Gläubigen zu sagen, harre standhaft aus. Das ist Gottes Bestimmung für dich. Aber jetzt Kapitel 4, 2. Timotheus 4, ich lese ab Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Elberfeller sagt, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Halte fest, siehe, ich komme bald. Der Herr kommt. Die Evangelien zeigen uns, Jesus selbst zeigt uns, dass das Erwarten des Kommenden eins der wichtigsten Mittel ist, uns in dem zu bewahren, wozu Gott uns gesetzt hat. Es lehrt uns, bereit zu sein. Es lehrt uns, nach den Dingen zu trachten, zu streben, die wir brauchen, um vor ihm zu erscheinen. Es entmachtet alle Dinge, die unsere Entscheidungen treiben wollen, alle Konkurrenz zum Willen des Herrn, entmachtet es, setzt es an zweiter Stelle und bringt an das oberste Ziel eines, nämlich das Lob unseres Herrn Jesus Christus. Es sagt uns, es lehrt uns, unsere Entscheidungen von dem abhängig zu machen, der das letzte Wort hat, der kommt und damit jede Herrschaft auf dieser Erde beseitigt, der jedes Urteil von Menschen und jedes Urteil von Mächtigen entmachtet und nur noch sein Urteil Bestand haben lässt, dass nur noch sein Urteil besteht. Darum ist es so wichtig, er sagt, ich komme bald, lebe damit, rechne damit. Und Jesus zeigt uns, dass der, der ihn erwartet, der auf den Kommenden wartet, heute das tut, was der Kommende sucht. Darum ist es so entscheidend, auf ihn zu erwarten. Siehe, ich komme bald. Du hast vieles zu ertragen. Ja, du musst ausharren. Ich komme bald. Dann wird das Ausharren zu Ende sein. Ich komme bald heißt, der Herr schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Manchmal haben Leute ein Verständnis von Ausharren, dass sie denken, also dass es nur noch darum geht, auszuhalten, 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 aber in ihrem Aushalten ist keine Hoffnung. Der Jesus sagt, doch, du hältst nicht vergeblich aus. Dein Aushalten hat ein Ziel. Dein Aushalten hat ein Ende. Dein Drunterbleiben wird von mir beendet. Ich komme. Und ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alle Ungerechtigkeit dieser Welt soll dich nicht missmutig, traurig machen. In dem Sinne schon traurig, dass du siehst, dass es Gott nicht gefällt. Aber nicht niedergeschlagen, sondern soll dich auf den blicken lassen, der kommen wird, der bestimmt hat, dass diese Erde und alles, was darauf ist, wiederhergestellt wird zu einer Erde der Gerechtigkeit, dass alle Gottlosigkeit und alle Sünde entmachtet wird. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Kann dir deine Krone jemand nehmen? Paulus sagt offensichtlich, dass die herrschen werden, die ausharren. Er sagt offensichtlich, dass die Krone der Gerechtigkeit denen gegeben wird, die seine Erscheinung lieb haben. Schaut, Gott hat bestimmt, dass sein Volk durch Ausharren zur Herrlichkeit geht. Und das Blicken auf das Ziel, auf die Wiederkunft des Herrn, ist das geeigneteste Mittel, um uns im Ausharren zu bewahren. Was die Krone im Endeffekt bedeutet, wie sie aussieht, wissen wir nicht genau. Aber eins wissen wir. Dein Ruhm entspricht deiner Gottesebenbildlichkeit. Die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit im Himmel ist die Herrlichkeit Christi an dir. Er wird bewundert in seinen Heiligen. Damit er bewundert wird in seinen Heiligen, darum lässt Gott seine Heiligen durch viel Not und Leid gehen. Aber so bringt er seine Herrlichkeit in ihn hervor. Und jetzt schaut nochmal die Verheißungen. Er sagt, es lohnt sich auch noch, ich komme bald. Aber dann schaut, was er sagt, wer überwindet. Darum sollst du überwinden. Überwinde. Wie die Philippa, wie die Philadelphia-Gemeinde überwunden hat. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Nun, das erste ist, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Wisst ihr, wer Säulen im Tempel Gottes waren? Jakobus, Petrus und Johannes. Die leitenden Apostel galten als Säulen in der Gemeinde. Warum? Weil sie weil sie von Gott gesegnet wurden, um der Gemeinde Standhaftigkeit und Festigkeit und Segen zu geben. Weil sie es waren, die der Gemeinde, der ersten Gemeinde, in der ersten Gemeinde das Fundament legten für eine gesunde Gemeinde, für das Zeugnis der Gemeinde. Jesus sagt, wer überwindet, den will ich zur Säule machen. Merkt ihr, wie entscheidend das Überwinden ist? Wir nehmen heute einfach Leute von der Bibelschule und machen sie zu Leitern der Gemeinde. Leiter der Gemeinde müssen Leute sein, die durch Gottes Schule gegangen sind. Geh durch Gottes Schule. Bleib in Gottes Schule. Schaut, was für eine Verheißung. In der Gemeinde Gottes, nämlich was ist der Tempel des lebendigen Gottes, ist die Gemeinde Gottes, sollen sie zu Säulen werden. Aber er spricht hier offensichtlich von dem Tempel im Himmel, der vollkommen ist, denn es heißt hier, und er wird nie mehr hinausgehen. Dann sagt er, ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Wie viele nennen sich heute Christ? Der Herr sagt, ich kenne ihn nicht. Hier sagt der Herr, ich schreibe meinen Namen auf sie, Gottes Namen. Sie sind mein, ich kenne sie. Das ist das Besondere an der Verheißung. Und den Namen der Stadt meines Gottes. Und ich denke, es heißt, sie gehören zu meinem Tempel. Sie sind Teil meines Tempels. Meine Herrlichkeit wird sie erfüllen. Gott legt seinen Namen auf sie und das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Er sagt, siehe, wir lesen das im Kapitel 21, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er sagt, ich sah die Stadt vom Himmel herabkommen auf die Erde. Und da wird die Herrlichkeit dieser Stadt beschrieben. Und da werden die Namen genannt, die wie die Tore dieser Stadt heißen. Und das ist, was der Herr Jesus hier sagt. Er sagt, wer überwindet, dessen Name wird in der Stadt des Gottes sein und die Stadt des Gottes wird auf ihn geschrieben sein. Er und das neue Jerusalem, das neue Haus, sie sind eins, er ist Teil des Ganzen, er gehört dazu, das vom Himmel herabkommen wird von meinem Gott. Er wird hineingehen in die Herrlichkeit, die Gott bereitet hat. Dann, wenn Gott mit der Sünde ein Ende hat, dann wird er hineingehen, nicht ins Paradies von Adam und Eva, sondern weit herrlicher in Gottes Haus, in Gottes Herrlichkeit. Das ist sein Ziel, das hat Gott für ihn bestimmt. Und das Letzte, was wir sehen wollen, und meinen neuen Namen. Seinen neuen Namen. Und wir stellen uns die Frage, was ist denn sein neuer Name? Das ist ja das Besondere. Offenbarung 19 sagt, dass Jesus einen neuen Namen hat, den niemand kennt. Der Jesus sagt, wer überwindet, dem wird er sich so offenbaren, dass er die Herrlichkeit Jesu in einer Weise sieht, wie sie vorher nicht gesehen hat, wie es noch nicht mal offenbar ist. Und was immer du von Jesus hörst, wenn er kommt und sich dir mitteilt, dann wird das so überaus herrlich sein, dass du wie die Königin von Saba sagst, die Hälfte ist mir nicht gesagt worden. Die Herrlichkeit Christi übertrifft alles bei weitem, was ich je von ihm wusste und kannte. Die Herrlichkeit seiner Gnade, die Herrlichkeit seiner Herabneigung, die Herrlichkeit seiner Erlösung, er wird sich dir so mitteilen, wie du es nie vorher gesehen hast. Warum? Weil da die Hochzeit des Lammes gekommen ist und er die Braut heimholt und sie sein Eigentum ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier ist kein Tadel. Hier ist kein Tadel. Was sollen denn diese Worte? Wenn er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Schau, wir brauchen ein offenes Ohr für die Verheißungen. Lass die Verheißung bei dir etwas bewirken. Nimm sie ernst. Lass es deine Hoffnung prägen. Was Gott sagt, wird er tun. Er schafft einen neuen Himmel. Er schafft eine neue Erde. Der Überwinder wird nicht vergeblich überwunden haben. Er wird nicht vergeblich darunter geblieben sein. Er wird nicht vergeblich ausgeharrt haben. Er wird nicht vergeblich Unrecht ertragen haben. Er wird nicht vergeblich sich nicht selbst geholfen haben, obwohl er das konnte. Er hat nicht vergeblich sein Haus verloren. Er hat nicht vergeblich Schmach getragen. Er hat nicht vergeblich seine Angehörigen verloren. Er wurde nicht vergeblich gesteinigt. Ich denke an Stephanus. Er wurde nicht vergeblich verbrannt. Sein Ruf wurde nicht vergeblich geschändet und geschmäht. Er wurde nicht als Übeltäter vergeblich verleumdet. Im Gegenteil. Es lohnt sich. Es lohnt sich bei weitem. Und ich ende damit, wer Ohren hat zu hören, der höre, bedeutet auch, schau auf das Ende. Nimm die Verheißung, lebe nach der Verheißung. Jesus sah auf die Belohnung und er sagt dir, schau auf die Belohnung. Und weil er auf die Belohnung sah, achtete er die Schmach für nichts. Und weil Mose auf die Belohnung sah, sagte er, Ägypten mit deinem Reichtum, weg damit, ich brauche es nicht. Die Schmach des Christus ist größerer Reichtum. Und Noah sah auf die Belohnung. Und er baute an der Arche und er baute und baute und baute nicht sein Haus und baute nicht seine Anerkennung und baute nicht seinen Ruhm, sondern er baute die Arche zur Rettung seines Hauses. Und es lohnte sich. Es lohnte sich. Und Abraham und alle Zeugen. Und der Herrlichste ist Christus. Und seht, das brauchen wir. Wir brauchen es, dass wir diese Verheißungen, die Gott hier Philadelphia gibt, und diese Verheißungen gelten dir. Wenn du im Geist Philadelphias dem Herrn nachfolgst, wenn du dass du diese Verheißungen ernst nimmst und Gott bittest, Herr, gib, dass diese Verheißungen für mich so eine Realität bilden, dass ich bereit bin, die Schatzkammer Ägyptens zu verwerfen, um diese Verheißung zu ergreifen. Dass ich bereit bin, die Börse zu verwerfen, um diese Schatzkammer zu ergreifen. Nichts auf dieser Erde kann auch nur annähernd das bieten, was du, Herr, mir verheißen hast. Merkt ihr, wie leicht dann das Opfer wird? Wie leicht man verspottet werden kann? Wie leicht man Leid tragen kann? Von den Hebräerbriefchristen heißt es, sie nahmen den Raub ihrer Güter mit Freuden auf, weil sie wussten, sie haben eine bessere Belohnung. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Wir wollen stille sein, stille werden und dann schließe ich, ich gebe euch etwas Zeit, persönlich zu antworten und schließe dann im Gebet ab. Lieber Vater, wir kommen zu dir im Bewusstsein, dass viele Maßstäbe und Meinungen und Ideale uns prägen, die wir von dieser Zeit aufgenommen haben, die wir mitbekommen haben. Und wir bitten dich, komm du, gib uns Licht. Gib, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist. Das Licht für unsere Entscheidungen, der Maßstab für unser Denken. Gib uns, dass wir festhalten an deinem Wort und gib uns dieses Ausharren. Lass uns deine Hand sehen in allen Dingen, dich als den Handelnden anerkennen und lass uns Jesus sehen, der sein Leben gab, durch dessen Tod und Ausharren wir errettet werden. Und Herr, wir bitten dich, löse uns, jeden Einzelnen da, wo er ist, von der Verstrickung in dieser Zeit, von der irdischen Gesinnung, von der Sinnsuche im Diesseits. Und richte unseren Blick auf deine Herrlichkeit und auf den Kommenden, auf dich als den Kommenden. Gib uns diese Erwartung, das Gebet, komme bald. Lass uns mit deinem Heiligen Geist übereinstimmen. Komme bald, Herr Jesus. Mehre uns den Glauben, festige uns in der Gnade und lass uns dein Handeln in unserer Mitte sehen, sodass wir umgestaltet werden in dein Ebenbild und dass wir einander helfen und ermutigen und stärken, diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Herr, mach uns zu Philadelphia. Gib uns diese Bruderliebe. Gib uns die Fürsorge füreinander. Dass wir uns nicht ermutigen zum Fliehen aus deiner Schule, sondern ermutigen in der Nachfolge. Fülle unsere Herzen mit geistlicher Weisheit. Lass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnen. Wir bitten dich, dass du deinen Sohn ansiehst, den, der überwunden hat und um seines Namens willen an uns handelt, uns nicht uns selbst überlässt, an uns als Gemeinde handelst, uns heiligst, uns füreinander zum Segen machst und uns die Standhaftigkeit gibst, die wir brauchen in dieser Zeit. Denn von dir und durch dich und für dich sind alle Dinge. Dir sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.